Ja, schönen guten Morgen, Rüdiger. Willkommen unsere Zuhörer und Zuschauer zur 25. Folge Coronomics. Unser heutiger Gast ist Dirk Krüger. Dirk ist Walter Agent Leonore C. Annenberg Professor der University of Pennsylvania und ist international ein hochrangig anerkannter Experte für Makroökonomik und öffentliche Finanzen, insbesondere für Fragen von Ungleichheit. Und das ist auch, worüber wir mit Dirk reden wollen. Wir haben ja schon mit Ben Moll über Ungleichheit geredet. Heute ein bisschen spezifischer geht es um intergenerationale Fragen. Also wie verteilt die Corona-Krise um zwischen Alten und Jungen? Welche Dinge müssen wir da überlegen? Und so weiter. Also willkommen, Dirk. Herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast für unseren Podcast.
Danke auch von meiner Seite. Super, dass du dabei
bist.
Ja, Dirk hat mit Co-Autoren ein Papier vorgelegt zur Corona-Krise. Da wollen wir eben als erstes mal drüber sprechen. Insofern, Dirk, schieß einfach los.
Ja, wir haben uns überlegt, dass die Covid-19, die Corona-Krise, ist eine gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Krise. Und die Frage ist halt letztlich, wie sind die Wohlfahrtseffekte von diesen Krisen verteilt unter unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen? Und wir haben grob gesagt drei Bevölkerungsgruppen unterschieden. Zunächst mal sind da die älteren Menschen, die nicht mehr im Arbeitsmarkt aktiv sind und sich dann auch im Arbeitsmarkt nicht mit dem Coronavirus infizieren können. Falls sie sich allerdings infizieren, dann ist es relativ klar, dass die Medizin uns sagt, dass sie eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, am Coronavirus stark zu erkranken und vielleicht auch zu sterben. Und ein ökonomischer Lockdown, das heißt die Reduzierung der ökonomischen Tätigkeit einer Volkswirtschaft, ist primär zunächst mal dazu da, die Älteren davor zu beschützen, krank zu werden und zu sterben. Das heißt, ein Lockdown, eine Reduzierung der ökonomischen Tätigkeit, ist primär eine Politik, der älteren Gesellschaft zugutekommt. Auf der anderen Seite hat man dann die jüngeren Menschen, die im Arbeitsmarkt noch stehen. Und da unterteilen wir dann zwei Gruppen. Die Leute, die in Sektoren arbeiten, die wir essentiell nennen. Also essentiell heißt jetzt nicht besonders wichtig, aber Sektoren, die man in einem Lockdown nicht reduzieren kann, so wie Krankenhäuser und vielleicht die Polizei und Leute, die in der Lebensmittelversorgung arbeiten. Und dann junge Leute, die in nicht essentiellen Sektoren arbeiten, die primär vom Lockdown betroffen sind. Das heißt, wenn die Regierung dann entscheidet, wir reduzieren die ökonomische Tätigkeit, sind das genau die Gruppen, die möglicherweise dann nicht mehr arbeiten dürfen, die ihr Restaurant zumachen müssen, wo die Kellner nicht mehr arbeiten können und die primär zunächst mal die ökonomischen Kosten eines Lockdowns, einer Reduzierung der ökonomischen Tätigkeit tragen. Und de facto das Papier fragt dann, wenn man einen Lockdown macht, wenn man eine Reduzierung von der Regierung der ökonomischen Tätigkeit verfügt, wo sind die Gewinner? Das sind primär die älteren Leute. Wo sind die massiven Verlierer? Das sind primär die jüngeren Leute in nicht essentiellen Sektoren. Und letztlich wollen wir halt wissen, wie optimale Politikgestaltung aussieht, wenn man diese drei Gruppen der Bevölkerung hat, wie stark die Wohlfahrtsgewinne relativ zu einem No-Lockdown-Szenario sind und wie stark die Wohlfahrtsverluste von Leuten sind, die dann auf einmal nicht mehr arbeiten können, wie lange der Lockdown deswegen dauern sollte.
Okay, und was kommt daraus?
Ja, zunächst mal nicht, also wie machen wir das? Es ist inzwischen ja eine Riesenindustrie, also jeder, der so halbwegs Forschung betreibt, hat halt seinen Bleistift niedergelegt und macht jetzt Corona-Forschung. Und viele von diesen Papieren gehen halt so aus, dass man erstmal mit einem epidemiologischen Modell anfängt und das dann mit der Makroökonomie verzahnt, nicht? Also es gibt einen Teil des Modells, der halt abbildet, wie Leute krank werden und wie schnell das passiert und wie häufig die sterben. Und dann gibt's ein makroökonomisches Modell. Wir haben dieses Modell gebildet mit, wie gesagt, drei Bevölkerungsgruppen, den Alten,
Dann
den
sollte man noch mal
Jungen.
kurz sagen, mit wem du das zusammen gemacht hast. Das ist mit
Ja.
Victorious Rolle und Andy Clower, richtig?
Ja, es sind drei Co-Autoren. Victorious Rolle ist ein Kollege von mir. Andy Glover ist ein ehemaliger Student aus Minnesota, der jetzt an der Kansas City Fed arbeitet, und John Heathcote, der arbeitet an der Minneapolis Fed. Muss ich natürlich auch dazu sagen, alles, was ich jetzt sage, ist natürlich in keinster Weise die Meinung der Federal Reserve, des Federal Reserve System der USA. Das muss man immer dazu sagen. Und also wie gesagt, de facto haben wir erstmal lernen müssen, ein normales epidemiologisches Modell. Ich kürze das jetzt immer mit EPI ab, um mir nicht die Zunge zu brechen. Und dann ein Makromodell draufgepackt. Und die wesentlichen Mechanismen sind halt, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung, sage ich mal, der USA jetzt, hängt davon ab, wie viele Leute arbeiten können. Und das hängt wiederum davon ab, wie viele Leute gesund sind und wie viele Leute die Regierung in den unfreiwilligen Urlaub schickt mit einem Lockdown. Dann die Verzahnung zwischen dem makroökonomischen Modell und dem medizinischen Modell passiert daraus, dass die Leute sich halt anstecken können mit dem Coronavirus. Die können sich anstecken dadurch, dass sie zusammen mit Leuten arbeiten, die schon angesteckt sind, das heißt auf Arbeit. Sie können sich anstecken, weil sie möglicherweise konsumieren mit anderen Leuten, sich angesteckt haben. Sie können sich durch soziale Kontakte anstecken und sie können sich dadurch anstecken, weil sie möglicherweise im Krankenhaus arbeiten und die Leute, die akut sind, krank sind, pflegen. Das heißt, die Interaktion zwischen ökonomischer Leistung und Infektion kommt durch die Arbeitswelt, kommt durch die Konsumwelt, kommt durch soziale Aktivitäten. Und eine Reduzierung der ökonomischen Leistung, dadurch, dass man einen Lockdown macht, reduziert dann natürlich auch die Anzahl der Leute, die sich neu infizieren. Und die Regierung hat dann zwei Politikinstrumente. Zum einen kann sie entscheiden, welchen Teil der Volkswirtschaft sie in den unfreiwilligen Urlaub schickt. Und zum anderen kann sie entscheiden, die Leute, die jetzt unfreiwillig arbeitslos werden, wie groß sind die Transferzahlungen, die geleistet werden von den Leuten, die nach wie vor Arbeit haben, zu den Leuten, die jetzt nicht mehr arbeiten können und möglicherweise zu den Alten. Und diese Transferleistungen sind nicht kostenlos. Das heißt, die Volkswirtschaft hat gewisse Kosten, um diese Transferleistungen zu bezahlen. Weil man muss halt Steuern erhöhen, die Wirtschaftsleistung beeinträchtigen. Das heißt, wenn man einen Dollar oder einen Euro transferieren will, braucht man mehr als einen Dollar, um diese Transferleistung zu leisten. Einmal durch die Bürokratie, zum anderen dadurch, dass man halt die Wirtschaftsleistung verzehrt.
Okay, wenn ich da gerade mal einhaken darf. Also so, am Ende ist ja klar, dass die sozusagen, was die optimale Politik ist oder wie die Einzelnen das jeweils werten, im Grunde von zwei Dingen abhängt, denke ich mal. Einerseits die Kalibration, also wie wird das Ding kalibriert, ne? Und dann eben am Ende für das Aggregat, für die optimale Politik, was die Wohlfahrtsfunktion angeht. Das sind ja, und das dürften auch die strittigen, also wie aggregieren wir die Interessen dieser Gruppen auf? Und das dürften ja dann am Ende auch die schwierigen und die strittigen Punkte sein. Ne? Jetzt können wir mal über die Kalibration sprechen, denn ich habe, Full Disclosure, ich habe das Papier schon mal präsentiert gesehen von Victor. Unglaublich fasziniert, mit welchem Detail ihr arbeitet. Also wie gesagt, auch die, das habe ich so noch nicht gesehen, dass wirklich die Ansteckung auf dem Arbeitsplatz eine Rolle spielt, beim Konsum, durch soziale Kontakte. Also so detailliert ist das noch nicht gemacht. Aber habe ich noch nicht gesehen. Insofern ganz große, finde ich unheimlich spannend. Aber der Teufel ist natürlich, also im Detail, sozusagen, wie genau, welche Zahlen tun wir jetzt da rein? Und da könntest du uns da vielleicht mal einen Zuhörern auch sagen, beziehungsweise dann auch denjenigen, die vielleicht zuhören und Daten produzieren. Was weiß man schon gut oder was glaubt ihr, wissen wir schon gut, welche Parameter für solche Modelle? Und welche Sachen, müsst ihr auch zugeben, haben wir letztlich irgendeine Zahl reingetan, damit man mal starten und da kann man höchstens Szenarioanalysis machen. Mit anderen Worten, was wüssten wir eigentlich jetzt noch gerne?
Ja, also zunächst mal ist es natürlich völlig richtig, dass die, was man reinsteckt in das Modell, also es ist schon robuster, als man denkt, aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die erste Zahl, die super wichtig ist, also der größte Nutzen eines Lockdowns ist natürlich, dass man die Älteren davor bewahrt, krank zu werden und dann auch zu sterben. Das heißt, man muss in diesen Modellen, und das ist vielleicht für Nicht-Ökonomen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man muss natürlich sich hinstellen und sich fragen, wie viel ist es wert, dass man die Älteren am Leben erhält? Das heißt, ja, was ist der Wert des Lebens de facto? Und da gibt es gewisse Schätzungen, die auch die amerikanischen Behörden benutzen, um zu fragen, was ist jetzt das Leben wert? Und die Zahlen, die wir dort benutzt haben, sind von der Environmental Protection Agency, die diese Zahlen benutzt, um öffentliche Güter zu bewerten. Und die Zahlen, die dort benutzt werden, dass es ein statistisches Leben zu circa 10 Millionen Dollar wert ist. Oder nicht, wenn man sich überlegt, wie viel ist es wert, ein zusätzliches Lebensjahr zu haben, das ist so circa 550.000 Dollar. Und wie stark man jetzt den Lockdown machen will, das hängt sehr stark von dieser Zahl natürlich ab. Nicht? Weil das ist der große Benefit. Nicht? Und da würde ich sagen, nicht? Klar, zusätzliche Forschung, um diese Zahl präziser hinzukriegen, wäre natürlich wichtig. Auf der anderen Seite kann man da relativ gut Sensitivity Analysis dazu machen.
Also, wichtig ist erstmal auch mitzunehmen, denke ich an der Stelle, da ist nicht irgendwie eine besondere Geringschätzung des Lebens drin, wenn man sagt, wir reden über, wenn für jedes verlorene Lebensjahr ist eine halbe Million, das aggregiert sich relativ schnell auf, wenn da viele Menschen sterben.
Und ich meine, wenn ich euch die Resultate zeige, dann ist es relativ klar, dass, nicht, wenn man anschaut, was denn die Alten mögen würden an optimalem Lockdown, wie lange der bleibt, das hängt dann natürlich auch davon ab, nicht, die sind schon gerne am Leben, nicht, und diese Zahlen implizieren das halt, nicht, und wenn man das durch 5 dividiert, weil man glaubt, dass am Leben zu sein nicht so wertvoll ist, nicht, dann ändern sich natürlich die Politikempfehlungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das vermeiden kann, nicht? Weil es geht halt darum, man hat verschiedene Altersgruppen und die haben Nutzen und Kosten von diesem Lockdown und man muss halt sich Gedanken machen, nicht? Wie tradet man das auch, nicht? Die anderen Parameter, die natürlich super wichtig sind, sind die ganzen medizinischen Parameter. Das heißt, die Parameter, die jetzt beschreiben, wie der Krankheitsverlauf über die ganz kurze Frist sich entwickelt und was da in den USA passiert ist. Und was wir dort sagen, wir gehen hin und sagen, irgendwann so Mitte März haben wir die ersten Maßnahmen, wo die Regierung angefangen hat, wirtschaftliche Aktivität runterzufahren. Und wir müssen halt irgendwie es hinkriegen, uns zu überlegen, wie stark sind die Infektionen zwischen Mitte März und sagen wir mal dem 12. April, das war Ostern. Und es gab ja eine große Diskussion, wo der Präsident gesagt hat, Ostern machen wir die Ökonomie wieder auf. Das heißt, wir benutzen Parameter, sodass die Sterbeanzahl der Leute in den USA genau die aktuellen Sterbezahlen zwischen dem Mitte März und dem 12. April abbildet. Das heißt, das Modell reproduziert akkurat, was mit den Sterbeanzahlen in den USA auf täglichem Niveau passiert ist zwischen Mitte März und dem 12. April und fragt dann.
Das sind aber die Gemeldeten, ne? Also Übersterblichkeit, also es gibt ja Schätzungen, dass die Übersterblichkeit wesentlich höher ist, bis zu 3-4-fach. Wir haben auch mal ganz am Anfang noch so eine Schätzung angestellt. Also das würde Dinge halt auch nochmal verändern, ne?
Das würde Dinge auch nochmal verändern. Ich meine, eine Zahl, du hattest gefragt, welche Parameter braucht man denn? Und ich meine, da gibt es ja auch eine Riesendiskussion auch in Deutschland. Eine Sache, die wir halt brauchen, ist dieses A0, wie viele zusätzliche Leute ein Infizierter infiziert und wie sich das im Zeitablauf verändert hat. Und unsere Kalibrierung sagt uns, dass es schon so sein muss, gegeben die Todeszahlen, die wir so sehen, dass diese Zahl sich sehr, sehr stark reduziert hat zwischen Mitte März und dem 12. April. Ansonsten kann man die Zahlen relativ nur problematisch reproduzieren.
Nicht? Aber das würdet ihr dann dem Lockdown zuschreiben? Und so, oder sie, ist das ja, zum, sowohl, zumindest zum Teil?
Das ist eine wichtige Anmerkung. Wir versuchen halt zu überlegen, wie viel Lockdown gab es schon ökonomisch und wie viel Social Distancing ist auch passiert. Und wir würden es beiden zuzuschreiben. Das heißt, wir haben Parameter, die Social Distancing, soziale Distanz messen. Und dann haben wir eine ökonomische Abschätzung, wie viel ökonomische Aktivität wurde runtergefahren. Und die Reduzierung dieses A0s ist die Kombination von beiden. Und dann fragen wir uns einfach, am 12. April gibt es verschiedene Politikoptionen. Einmal kann man den Lockdown abschaffen. Das war der erste Plan von Trump. Zum zweiten kann man den Lockdown, den partiellen Lockdown weiterführen, sagen wir mal bis Ende Juli. Das war so unsere Ansicht, dass vielleicht aktuelle Politik ist. Und zum dritten kann man dann die verschiedenen Leute, die Jungen, die Alten und die Jungen, je nachdem nach Wirtschaftssektor fragen, wie lange wollt ihr denn den Lockdown und wie groß soll der sein? Und das ist genau das hypothetische Denkkonstrukt, das wir dann lösen. Nicht? Aber nochmal zu deiner Frage, Rudi, was sind die wichtigen Parameter? Ganz klar, nicht? Was ist unser Leben wert? Und was ist die Anzahl der zusätzlichen Infektionen, die einer, der die Krankheit hat, produziert? Und wie ändert sich das über den Zeitverlauf? Nicht? Alle Schätzungen, die man da präziser machen könnte, die wären natürlich super wichtig. Und wo ist das, wo ist der Mehrwert des Modells? Unser Modell sagt uns einfach, wie stark diese Infektionswahrscheinlichkeit von der ökonomischen Aktivität abhängt. Und deswegen versuchen wir das relativ detailliert abzubilden. Was passiert im Arbeitsmarkt? Was passiert im Konsummarkt? Wie passiert das zu Hause? Nicht? Weil ich meine, die Alten, die arbeiten ja zunächst mal nicht. Da würde man ja sagen, ja, die werden ja nicht infiziert. Nicht? Aber die müssen trotzdem einkaufen und die treffen sich mit ihren Kindern. Das heißt, die Infektionen sind nicht nur wichtig am Arbeitsmarkt, sondern auch im Konsummarkt als auch zu Hause. So, sonst wären die Älteren ja nicht so wahnsinnig betroffen. Nicht? Und vielleicht zeige ich euch, also wenn es okay ist, kann ich ja vielleicht mal so zwei Grafiken zeigen, ja, was da so halbwegs rauskommt. Ich glaube, da muss ich jetzt meinen Screen sharen. Host disabled. Ich glaube, du musst mir erlauben, dass ich meinen Screen sharen darf.
Das kann ich machen, ja. Warte mal.
Dann nutze ich gerade die Zwischenzeit noch für eine Frage. Du sagtest, ihr überlegt euch natürlich auch, was sind an Transfers notwendig. Aber ihr arbeitet mit der Annahme, dass Transfers sozusagen durch einen löchrigen Eimer gehen. Ist es notwendigerweise, sagen wir mal, über die Konjunktur gesehen die richtige Annahme? Oder kann es nicht sein, dass wenn Transfers von Alten, die relativ vermögend sind, also die jetzt nicht, wie wir sagen, borrowing constraint sind, fehlt mir das deutsche Wort, an Junge gehen, die gerade vielleicht noch verschuldet sind, weil sie aus dem College kommen oder so, kann das nicht die Konjunktur stützen? Kann es nicht mehr sogar sein, als was rauskommt, was von einem an den anderen transferiert wird?
Zunächst mal, wir haben uns natürlich auch den Fall angeguckt, wo diese Kosten nicht da sind, wo ein Dollar von einem zu einem Dollar zum anderen gibt, ohne dass es irgendwelche Transferkosten gibt, auch für ganz kurzfristige Sicht. Nicht? Also da kommt es halt so ein bisschen darauf an, wie man diese Konjunkturkrise, die jetzt auf die Gesundheitskrise folgt, wie man die sieht. Auf ganz kurzfristige Sicht ist das wahrscheinlich ein Angebotsschock. Nicht? Aber wenn man dann auf etwas längere Sicht sich überlegt, möglicherweise kommt das dann auch als Nachfrageschock mit einer keynesianischen Hypothese, dann kann das natürlich sein, durchaus sein. Und das kommt bei diesem Modell natürlich auch raus, dass das dann nicht in 2, 3, 4 Monaten auch die Nachfrage stützt und das sogar richtig ist. Nicht? Also alles, was ich euch jetzt zeige, ist mit einer Kalibrierung, wo ein Dollar Transfer nochmal zusätzlich 30 Cent kostet, durch Anreizeffekte und so fort. Und dann kann ich vielleicht auch kurz noch sagen, was dabei rauskommt, wenn diese 30 Cent nicht da sind, wo es kostenlos ist. Mal gucken, ob ich jetzt meinen Screen...
Ja, ich habe dir es erlaubt. Sorry, das ist scheinbar eine Standardeinstellung. Aber ich habe es jetzt gerade aufgehoben. Das müsste jetzt klappen. Okay. Perfekt. Ja, genau.
Also die erste Folge, die ich euch zeigen wollte, das ist, wie gesagt, das ist jetzt ein hypothetisches Szenario, wo wir das Modell anfangen, so Mitte März, und dann bis zum 4.12. so kalibrieren, dass die Anzahl der täglichen Toten das widerspricht, was in den USA passiert ist. Und dann haben wir hier zwei Linien, eine blaue Linie und eine rote Linie. Die rote Linie ist unter einem Szenario, wo man 50% des nicht essentiellen Sektors runterfährt. Das sind also so ungefähr 27,5% der Wirtschaftsleistung. Da sagt man den Leuten, ihr könnt nicht zur Arbeit gehen. Der nicht essentielle Sektor, das ist so Restaurants, Dienstleistungen und so weiter. Und die rote Linie sagt, wenn man das beibehält bis zum 30. Juni, das ist die Anzahl der täglichen Toten, die mit einem solchen Szenario verbunden ist. Zurzeit sind wir ungefähr bei 2.800 Toten, gestern zum Beispiel. Und das reduziert sich dann durch diese Reduzierung der ökonomischen Tätigkeit. Man sieht dann auch, dass wenn man das am 30.06. dann wieder aufgibt, nicht, dann steigt die Anzahl der Toten dann wieder milde, nicht? Weil die ökonomische Aktivität führt dann zu mehr Infektionen und so weiter, bevor es dann wieder fällt. Das heißt, das ist das Szenario, wo man die Wirtschaft zum Teil runterfährt, 30% der Wirtschaftsforschung. Man kriegt 2.000, 2.500 Tote, die sich dann auf ungefähr 1500 reduziert, dann macht man die Wirtschaft wieder völlig auf, dann steigt das wieder, bis es dann zum Jahresende abflacht. Und die blaue Linie, das ist so das hypothetische Szenario, wenn man die amerikanische Wirtschaft zu Ostern wieder aufgemacht hätte, alles wieder zurückgenommen hätte, natürlich Social Distancing, alles, was Leute freiwillig machen, das bleibt da, aber der ökonomische Lockdown ist weg. Dann hätte
also das sind ja massive Effekte, ne? Also das, wenn man euren Modell glaubt, dann die Diskussion in Deutschland, wo ja manche einfach behaupten, dass der Lockdown völlig ineffektiv wäre, das könnt ihr aus eurem Modell jedenfalls.
Das sehen wir nicht so. Nicht? Und ich meine, das
also wie groß ist der Unterschied? Sagen wir mal, in dem, also ich bin immer so schwer mit dem Auge zu integrieren.
Tägliche Tote, nicht? Also es geht von 2000 tägliche Tote bis 6.500 tägliche Tote, das sind alle Toten. Und die rechte Grafik zeigt dann die Toten, die über 65 sind. Und eine Sache, die halt wichtig ist, zwei Drittel aller Toten sind Leute über 65. Und das sind nur 15% der Bevölkerung. Nicht? Also okay. Die Toten sind sehr, sehr stark konzentriert bei den Älteren. Nicht? Deswegen auch, wenn man sich die intergenerelle Umverteilung sich überlegt, das sind die massiven Vorteile, die ältere Bevölkerung hat, von einem Lockdown, den man aufrechterhält, zu einem Lockdown, den man ganz stark über Ostern runterfährt. Nicht? Und wenn man das integral bildet, nicht? Also wenn man jetzt die Krise völlig durchsimuliert und fragt, nicht, wie viele Tote gibt es denn unter beiden Szenarios auf der langen Frist, der Unterschied der Zahl der Toten ist ungefähr 200.000. Zwischen
okay, entweder das machen ist wir ja, die, das ist viel.
Wir machen, viel. Wir machen die Wirtschaft auf über Ostern und wir machen die Wirtschaft auf erst am 30.06. Und wie gesagt, diese zusätzliche Anzahl der Toten, die sind halt ganz primär Leute, die über 65 sind. Und das hängt halt davon ab, nicht, dass die Leute über 65 sich besonders stark infizieren, aber dadurch, dass wenn sie sich infizieren, dass sie sehr viel häufiger krank werden und wenn sie krank werden, dass sie sehr viel häufiger einen fatalen Krankheitsverlauf haben. Nicht? Und dann kann man sich natürlich jetzt fragen, jetzt spielen wir mal Politikberater und sagen uns am 12. April über Ostern, fragen wir jetzt mal die verschiedenen Leute, die verschiedenen Gruppen, wie würdet ihr denn den Lockdown sehen? Wie groß sollte der denn sein und wie lange sollte der denn dauern? Nicht? Und dabei kommt das raus. Die grüne Linie, das ist wieder das Basisszenario, das sagt, wir machen einen Lockdown 50% des essentiellen Sektors und das geht dann bis Ende Juni und dann machen wir es raus. Jetzt lass uns mal die Alten fragen, was wollen die denn? Und was die Alten euch im Modell sagen würden, es ist gar nicht mal so sehr das Niveau des Lockdown. Die würden auch lieber einen Lockdown haben, der etwas geringer ist. Nicht wohl die sehen
wegen Konsum, auch, weil die auf Konsum
sind. Wegen des Konsums. Nicht? Die Wirtschaft leistungsfällt, nicht? Und die sind zum Teil auf Transfers angewiesen von den Leuten, die arbeiten. Aber was halt wichtig ist, die wollen einen Lockdown, der sehr, sehr viel länger dauert, also der massiv in den Herbst reingeht, sodass man wirklich die Anzahl der Infektionen runtertreibt und dann die Anzahl der Leute, die sich infizieren, runtertreibt. Das hängt auch damit zusammen, dass wir annehmen, dass wenn man eine Situation hat, wo die Notfallmedizin überlastet ist, wie zum Beispiel in New York, dann steigt die Anzahl der Toten massiv. Mhm. Also ein Teil des Modells, dass man annimmt, dass wenn wir über Capacity sind in den Krankenhäusern, dass dann die Anzahl der Toten massiv steigt. Also das wäre das ideale Mitigationsszenario für die Alten. Wenn man nur die Alten fragt, die würden sagen, macht ein Drittel des nicht essentiellen Sektors zu und behaltet das bei mindestens bis Anfang August und dann fährt das langsam runter. Auf der anderen Seite, wenn man die Arbeiter fragt, die nicht essentiell im Sektor arbeiten, die man dann zwangsweise nach Hause schickt, die wollen erstmal weniger davon und die wollen natürlich auch, dass das schneller wieder runtergefahren wird. Nicht? Also das heißt, wenn man eine Theorie haben will, warum die Leute vor den State Capitals demonstrieren, um die Wirtschaft wieder aufzumachen, das wären genau diese Leute, die einen Lockdown kürzer haben wollen und weniger. Die Leute, die im Basic-Sektor arbeiten, das heißt, die nicht in den Lockdown geschickt werden, die wollen auch einen Lockdown geringer und etwas länger, weil die halt nicht direkt betroffen sind mit ihrer Wirtschaftsleistung. Aber die verstehen natürlich auch, wenn man keinen Lockdown hat, dann wird man häufiger krank, stirbt man häufiger. Nicht? Die denken darüber nach. Und dann ist halt die wirklich schwierige Frage ist, was ist jetzt Wohlfahrtsmaximieren. Und wie Christian schon gesagt hat, da brauchst du halt eine Wohlfahrtsfunktion, wo du die Leute irgendwie gewichten musst. Und wenn man das mal so macht, dass man sagt, das ist halt utilitarian, das heißt, jeder kriegt das Gewicht mit dem Anzahl der Bevölkerung, nicht? Dann kriegst du halt einen gewichteten Durchschnitt von das, was die Alten wollen und das, was die Jungen, die in den Sektoren arbeiten, die runtergefahren werden. Dann kriegt man die blaue Linie und im Endeffekt sagt das, dass man einen geringeren Lockdown hat, aber dass er länger dauern, sollte.
Und wenn ihr jetzt, du hattest ja über das statistischen Wert des Lebens gesprochen. Ja. Ich bin da jetzt zu weit weg, um zu verstehen, wie unterschiedlich die utilitaristische Sichtweise wäre, relativ zu einer, die in irgendeiner Weise Kapitalwerte maximieren würde. Also den statistischen Wert des Lebens auf der einen Seite und das verlorene GDP auf der anderen Seite gegeneinander verrechnen würde. Ja. Also die in die Richtung gehen würde, was wäre denn, wenn ich die Leute bezahlen lassen könnte? Ja, also die irgendwie diese Summe maximiert. Ist das die utilitaristische Sicht oder wäre das nochmal anders?
Nein, ich meine, die utilitaristische Sicht, die hat natürlich die Wohlfahrtsfunktion der Alten und die Alten, nicht, die haben in ihrer Lebensnutzenfunktion halt die Tatsache, dass sie länger leben, wenn sie geringer infiziert werden. Also so, um vielleicht ein gewisses Feeling zu kriegen, nicht? Also die würden sagen, wir würden es akzeptieren, 10% unseres Konsums permanent abzugeben, um die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, 1% niedriger zu halten. Nicht? Das ist so der Trade-off, die im Kopf haben. Nicht? Also es ist schon relativ viel wert. Man könnte jetzt fragen, wenn man das jetzt mal dividiert durch 10. Nicht? Also wenn man sagt, nicht, das ist jetzt nicht $500,000 wert, sondern nur $50,000, dann ist es so, dass selbst die Alten eine optimale Mitigationsstrategie haben, die der blauen Linie recht ähnlich kommt. Nicht? Also die Tatsache, dass die Alten wirklich relativ lange die Wirtschaft relativ stark runterfahren wollen, hängt davon ab, dass die wirklich einen relativ großen Wert des Lebens haben. Eine Sache, die wir allerdings nicht berücksichtigt haben, man könnte jetzt sagen, dass die gelbe Linie, das sind die jungen Leute, die haben ja vielleicht auch Eltern. Und möglicherweise ist in deren Lebensnutzenfunktion natürlich auch drin, dass die sich überleben. Nicht, wenn wir die Wirtschaft nicht runterfahren, dann sterben halt meine Eltern mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und wenn man das wieder reinschieben würde, das würde natürlich dann die optimale Mitigation wieder nach oben fahren und sagen, man würde es länger machen.
Wobei es umgekehrt ist, die Alten haben vielleicht auch die Nutzen ihrer Kinder in der Nutzenfunktion. Ne? Also,
absolut.
Das wird schwierig. Aber die Frage ist, ich verstehe noch nicht so ganz diese Transfers, die Rolle der Transfers. Gibt es hier, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt keinen unendlich lebenden Staat in dem Modell, oder? Also gibt es hier eine Möglichkeit, das Ganze so zu finanzieren? Ist es eine reine Finanzierungsfrage oder geht es hier wirklich nur um reale Ressourcen? Mit anderen Worten, gibt es hier auch ein Ponzi-Scheme, wo der Staat eben die Transfers leistet aus der Zukunft?
Ja, also die Grundannahme ist, du musst die Transfers aus
laufendem GDP bezahlen.
Musst du aus dem gegenwärtigen GDP bezahlen. Ich meine, eine Sache, und das kommt dann wieder auf Generationengerechtigkeit, man könnte natürlich sagen, das ist jetzt ein ganz kurzfristiger Schock. Nicht? Und eine Möglichkeit, das ein bisschen aufzusmoothen, ist natürlich, dass man das versucht, zum Teil in die Zukunft zu schieben mit erhöhten Staatsschulden, was natürlich auch passiert. Nicht? Und dann würde man Teil dieser Wohlfahrtsverluste, würde man versuchen, auf zukünftige Generationen umzuschieben.
Nicht? Und das ist eine aber Sache, diejenigen, die den höchsten Wohlfahrtsverlust haben, wenn ich es richtig verstehe. Das sind ja die Jungen.
Darum geht es mir. Also, mit anderen Worten, kann man das den Jungen schmackhafter machen in eurem Modell, wenn ich schaffe irgendwie, dann möglicherweise, ich meine, gut, wenn ihr eine geschlossene Volkswirtschaft habt, dann ist halt nur so, dann haben wir eine Ressource-Constraint. Aber ich meine, wir können ja möglicherweise handeln, ja, mit China oder mit Neuseeland, keine Ahnung. Aber es gibt ja Regionen auf der Welt, die noch aktiv sein können.
Ne? Also. Ja, ich meine, im Modell an sich kann man denen es vor allem schmackhafter machen, daher machen, dass man sich überlegt, dass die Älteren in deren Wohlfahrtsfunktion sind. Man kann sich natürlich überlegen, und dazu bräuchte man natürlich ein völliges, ausgestaltetes Overlapping Generations, OLG-Modell. Was passiert mit zukünftigen Generationen? Ich habe da so ein bisschen mit Alex Ludwig drum geforscht. Also das fände ich auch relativ spannend. Das ist jetzt hier nicht. Okay. Nicht? Aber ein Teil des Aspektes ist, nicht, wenn man einen Teil der Wirtschaft zumacht und auch die Schulen zumacht, was passiert mit den zukünftigen Generationen? Zum einen, nicht, haben die höheren Staatsverschuldungen. Zum anderen hat man jetzt Generationen, die zunächst mal die nächsten 2, 3, 6 Monate nicht zur Schule gehen. Was passiert mit deren Humankapital? Nicht? Also es gibt, glaube ich, eine relativ starke Verschiebung zu Lasten zukünftiger Generationen, die in dem Modell überhaupt noch nicht berücksichtigt ist. Da bräuchte man wirklich zukünftige Generationen. Also hier de facto, was es heißt, die Generation, die jetzt jung ist, die berücksichtigt das mit in ihrer Wohlfahrtsfunktion. Da sind die Kinder halt schon irgendwie mit drin. Man kann sich natürlich überlegen, dass vielleicht Kinder nicht stark genug gewichtet sind in den Modellen, die wir haben. Sicherlich nicht in dem Modell. Dazu bräuchte man dann halt, wie gesagt, ein Modell, das auch zukünftige Generationen drin hat und sich die Auswirkungen von einem Lockdown auf Humankapital und zukünftige Wirtschaftskraft, dass man das abbildet. Nicht? Und das finde ich super spannend. Wie gesagt, ich habe mit Alex Ludwig von der Uni Frankfurt so ein bisschen darüber geforscht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt der nächste Schritt. Aber das ist hier, unsere Sichtweise ist super kurzfristig. Also ich habe noch nie mit einem Modell gearbeitet, wo es wirklich auf Tage, auf Wochen ankommt. Und wenn man Parameter verändert, nicht, dann sehen die nächsten 2 Monate ganz, ganz anders aus. Nicht? Ich meine, der nächste Schritt wird sein, sich zu überlegen, was bedeutet das für langfristiges Wirtschaftswachstum und zukünftige Generationen. Da kommt natürlich dann die Staatsverschuldung als ein großer Aspekt dazu.
Gut, ich glaube, das müssen,
sehr
wir, als Schlusswort,
auf jeden Fall.
Das müssen wir als Schlusswort nehmen. Es war super interessant. Danke, dass du mitgemacht hast. Ist auch eine gute Überleitung eigentlich zu dem, was wir mit dem nächsten Economics Podcast vorhaben, nämlich am Montag. Wir gehen jetzt sozusagen das verfrühte Wochenende schon. Und am Montag werden wir mit Ludger Westmann genau über diese bildungsökonomischen und Humankapitalfragen durch auch den Lockdown unserer Bildungssysteme reden. Insofern passt das als Überleitung wunderbar. Ansonsten bleibt gesund, habt ein gutes Wochenende. Dir, Dirk, nochmal ganz recht herzlichen Dank.
Okay, danke, Christian.
Danke meinerseits.